In der heutigen Episode geht es um den großen Hebel, den systemische Führung zur Verfügung stellt. Es geht um die Frage, was systemische Führung anders als klassische Führung macht und warum sie deshalb tendenziell erfolgreicher ist. Viele erkennen die Mechanismen dieses großen Hebels nicht und haben auch in ihrer Führungslaufbahn noch nie darüber nachgedacht, welchen Hebel sie als Führungskraft eigentlich in der Hand haben. Sie konzentrieren sich auf das, was langläufig unter Führung verstanden wird, nämlich die Führung von Menschen. Heute möchte ich dir neben der Idee, Menschen zu führen, eine weitere Idee der Führung zur Verfügung stellen, die dir einen großen Hebel und große Wirksamkeit geben wird. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der vergangenen Woche haben wir uns mit selbsterfüllenden Prophezeiungen beschäftigt und ich finde, diese Episode ist auch sehr spannend anzuhören. Solltest du es noch nicht gemacht haben, dann spring gerne noch mal eine Woche zurück, denn ich versuche, das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiungen aus der psychologisch-persönlichen Perspektive hin in die systemisch-organisatorische Perspektive zu bewegen. Denn auch Organisationen erfüllen Prophezeiungen, die sie sich zuvor selbst gebaut haben. Und genau diese Prophezeiungen, die organisatorischen Prophezeiungen, das sind auch die Hebel, die man als systemische Führungskraft nutzen kann. In der vergangenen Woche habe ich das Thema schon etwas angeteasert, heute möchte ich es mit dir ausführlicher diskutieren. Ja, zunächst einmal beginnt das Ganze schon mit der systemischen Führung. Hier wird ja systemisch als Adjektiv für Führung verwendet. Also man könnte meinen, okay, man führt ja so wie immer, aber mit einer speziellen Idee, also mit einem Adjektiv, mit einer zusätzlichen Beschreibung der Führung. Also eine gute Führung, eine schlechte Führung wären ja auch Adjektive für die Führung. Also die systemische Führung ist ja auch irgend so ein Adjektiv. Und heißt es vielleicht eine wertschätzendere Führung, könnte man meinen, wenn man so in der systemischen Welt unterwegs ist, eine empathischere Führung, eine menschgerechtere Führung, eine motivierendere Führung. Sind das vielleicht Adjektive, die man statt systemisch vor Führung schreiben könnte, wenn man systemisch meint? Die Problematik, finde ich, ist schon das Adjektiv. Denn eigentlich ist systemische Führung falschrum zusammengebaut. Die richtige Zusammenbauung wäre aus meiner Sicht, Systeme zu führen oder führen von Systemen. Denn das System ist nicht das Adjektiv der Führung, sondern das Objekt der Führung. Ich führe Systeme. Denn wenn ich Systeme führe, dann führe ich ja schon mal keine Menschen. Und was ich stattdessen führe, genau darum geht es in dieser Episode. Bevor wir uns das Objekt des Systems genauer anschauen, das du als Führungskraft führen kannst, gehen wir noch mal einen Schritt zurück in die klassische Führung. Klassische Führungsansätze folgen meistens implizit der Logik, ich als Führungskraft verhalte mich zum Beispiel als Vorbild oder ich als Führungskraft sage etwas als kommunikatives Element meines Systems und die Menschen ändern ihr Verhalten, weil sie mich beobachtet haben oder weil ich das gesagt habe. Das heißt, ich habe einen Appell gemacht, die Leute folgen diesem Appell, ich habe eine Anweisung gegeben, die Leute folgen dieser Anweisung, ich komme pünktlich ins Büro, die Menschen kommen pünktlich ins Büro. Und immer wieder mal gelingt das ja auch. Aber in der Praxis kann man auch nicht selten anderes beobachten. Die Führungskraft macht einen Appell, aber er verpufft. Die Führungskraft lebt etwas vor, das System greift den Impuls nicht auf. Die Motivation sollte stabil sein, aber die Stimmung ist jeden Tag anders. Veränderungen werden zwar heftig angekündigt und euphorisch aufgenommen, aber verpuffen dann im Tagesgeschäft. Warum ist das so? Nun, systemisch gesehen wissen wir ja, Menschen sind keine Maschinen und Organisationen keine trivialen Maschinen, wie Heinz von Förster uns gelehrt hat. Er hat dieses Modell der trivialen Maschine geprägt. Das heißt, die Reaktion einer Organisation, eines Unternehmens, eines Teams, eines einzelnen Menschen lässt sich nicht vorher berechnen. Und noch schlimmer, das, was gestern funktioniert hat, kann vielleicht heute nicht mehr funktionieren. Also die wohlwollende, empathische Führungskraft, die gestern noch Erfolge mit ihrer Art der Führung erreicht hat, kann morgen schon nicht mehr erfolgreich sein. Besonders krass lässt sich das im Fußball beobachten. Und ich finde, das Fußballspiel und die Fußballszene ist ein Brennglas von Führung und Verhalten des Teams. Denn wir haben ja ein Team auf dem Platz stehen, ein anderer Teil des Teams sitzt auf der Bank. Das heißt, wir haben es mit 20, 25 Menschen zu tun, einem Trainerteam oder reduzieren wir mal auf einen Trainer, das heißt eine Führungskraft und ca. 20 Leute, die auf sein Kommando hören. Und dann kann es passieren, dass man Wochen, Monate, vielleicht jahrelang mit der Art zu führen bei diesem Team extrem erfolgreich ist und mit einmal will es nicht mehr gelingen. Ein schönes Beispiel finde ich, dass selbst dann, wenn sich die Menschen gar nicht verändern, sich das System verändert haben kann in der Art, dass die Ansprachen, die Appelle, die Ideen, die die Führungskraft entwickelt, einfach nicht mehr zünden. Die Halbzeitansprache, um die letzte Motivation rauszukitzeln, die monatelang gut funktioniert hat, jetzt funktioniert sie nicht mehr. Die Leute kommen nach der Pause mit hängenden Köpfen auf den Platz und verlieren das Spiel, was sie früher vielleicht noch hätten drehen können. Das heißt also, die Ansprache an die Menschen funktioniert oftmals nicht und das ist ein genauso häufig beobachtender Sachverhalt, wie dass es funktioniert. Das heißt, die Idee, dass ich mit einer speziellen Art von Führung erfolgreich führe, wird schon allein an diesem Beispiel obsolet geführt. Es ist immer kontextabhängig, es ist immer situativ und wie gesagt, im schlimmsten Falle kann das, was mit diesem Team und dieser Führungskraft gestern funktioniert hat, heute nicht mehr funktionieren. Und deshalb möchte ich dir heute eine andere Perspektive, eine erweiterte Perspektive anbieten. Systemische Führung bedeutet nicht, die Menschen direkt zu steuern. Systemische Führung heißt, Rahmenbedingungen oder Kontexte so zu gestalten, dass sich die Menschen in diesen Kontexten verhalten können. Und die Kontexte und deren Gestaltung, das ist systemische Führung oder eigentlich richtig rum formuliert, das ist die Führung von Systemen. Daraus abgeleitet stellt sich die Fragestellung, welche Rahmenbedingungen erzeugen welches Verhalten? Beispielsweise, wie organisiere ich meine Meetings, meine Kommunikationswege, wie werden Entscheidungen getroffen, wie wird Feedback gehandhabt, welche Ziele sind definiert, welche Visionen verfolgen wir, welche Personen füllen welche Rollen aus und alles solche Dinge sind Rahmenbedingungen, die am Ende Verhalten erzeugen. Und diese Rahmenbedingungen in den Fokus der Führung zu nehmen, genau das ist die Idee der systemischen Führung und genau das möchte ich mit dieser Episode mit dir diskutieren. Das heißt, Organisationen, das wissen wir ja, bestehen nicht aus Menschen, sondern aus der Kommunikation und die Kommunikation wiederum entwickelt Kommunikationsstrukturen und Kommunikationsmuster, die wiederum Kommunikation ermöglichen. Das versuche ich noch mal ein bisschen aufzulösen. Das heißt, wenn am Anfang eine Organisation sehr klein ist, besteht sie einfach nur aus Kommunikation. Besteht die Notwendigkeit, diese Kommunikation ein bisschen zu organisieren. Man überlegt sich also gewisse Ziele, die man sich gemeinsam gibt. Man überlegt sich gewisse Prozesse, die man wiederkehrend abarbeitet, um nicht jedes Mal alles von vorne diskutieren zu müssen. Man entwickelt Kommunikationswege oder Hierarchien, weil man nicht die Zeit hat, mit jedem über alles zu reden. Und man stimmt sich ab, welche Rollen welche Personen besetzen. Oder, wenn man es auf Luhmann runterbricht, entscheidet man über Programme, beispielsweise Zielsysteme oder Prozesse, über Kommunikationswege und über Personalentscheidungen. Wenn diese sogenannten entscheidbaren Entscheidungsprämissen nicht entschieden werden oder wurden, dann kann in der Organisation Unsicherheit, Abstimmungsaufwand, auch Konflikt entstehen. Das heißt also, die Führung muss beobachten, ob die Programme, die Kommunikationswege und die Personalentscheidungen zur jeweiligen Situation gut passen oder ob aufgrund dessen, dass entscheidbare Entscheidungsprämissen nicht entschieden worden sind oder ob die Entscheidungen aus der Vergangenheit heute nicht mehr valide sind, ob dadurch Unsicherheit, Abstimmungsaufwand oder vielleicht auch Konfliktdynamik entsteht. Mit anderen Worten, man kann auf diese drei Luhmannschen Bausteine, auf diese drei Objekte schauen und kann sich mehr oder weniger täglich überlegen, ob diese Bausteine noch so strukturiert sind, dass sie der Organisation weiterhelfen. Sollten Konflikte, Probleme und Unsicherheit entstehen, kann man sich die Frage stellen, inwieweit man Programme, beispielsweise Ziele oder Prozesse, inwieweit man Kommunikationswege oder Personalentscheidungen anpassen kann. Das heißt, die entscheidbaren Entscheidungsprämissen sind genau die Objekte, die systemische Führungskräfte haben, um damit oder dadurch zu führen. Sie bauen mit den Entscheidungen zu diesen Entscheidungsprämissen genau die Rahmenbedingungen, in denen dann die Kommunikation sich ausbreiten kann, die wiederum von den Menschen der Organisation provided wird. Und damit haben wir eine andere Art von Führung. Wir führen nicht mehr die Menschen, wir führen die Systeme. Nun hat die Führungskraft an dieser Stelle eine tatsächlich schwierige Aufgabe. Denn die Führungskraft, und das ist immer ein gewisses Paradox, ist einerseits Teil des Systems, welches sie andererseits verändern soll. Ein Stück weit könnte man böse formulieren, die Führungskraft sägt an dem Ast, auf dem sie selber sitzt. Also im negativen Falle. Im positiven Falle pflanzt sie und hegt den Baum, auf dem sie später hochklettert und die Früchte erntet. Das heißt also, die Führungskraft gestaltet das System mit, dessen Teil sie ist. Das stellt die Führungskraft vor gewisse Herausforderungen, denn sie muss sich als Beobachter zweiter Ordnung präsentieren und sich selbst beim Beobachten beobachten. Also unter anderem sich selbst. Das heißt, wenn eine Führungskraft das eigene Team beobachtet, dann sollte die Führungskraft nicht nur die Kommunikation der anderen beobachten, sondern auch ihre eigene Kommunikation. Das ist eine gewisse kognitive Anstrengung, sich selber zu beobachten, aber für eine gute und reflektierte Führungskraft nach meinem Dafürhalten eine unabdingbare Eigenschaft. Sich also stets die Frage zu stellen, wie ich mich im System verhalten habe, mit welchen Unterscheidungen ich das Team beobachtet habe, welchen Anteil ich auch mit meinen Kommunikationssequenzen beitrage, die Entscheidungsprämissen auch zu kommunizieren und alles sowas. Das heißt, jede Beobachtung der Führungskraft erzeugt ja auch eine Wirklichkeit in der Führungskraft, wie wir in der letzten Woche bei den selbsterfüllenden Prophezeiungen schön gelernt haben. Das heißt, da wo die Führungskraft hinschaut, genau dort entsteht das, was sie sieht. Was anderes kann sie ja nicht sehen. Also sie macht einen Beobachtungshorizont auf, in dem sie was sehen kann. Andere Stellen, wo sie nicht hinschaut, dort gibt es gar keinen Beobachtungshorizont, dort kann sie auch nichts sehen. Und was heißt nun Beobachtung zweiter Ordnung? Beobachtung zweiter Ordnung heißt für die Führungskraft, sich dessen bewusst zu sein. Sich bewusst zu sein, dass sie vor allen Dingen blinde Flecken hat. Also eigentlich viel schlimmer. Sie hat fast nur blinde Flecken und nur einige Punkte hat sie mit einer Art Taschenlampe beleuchtet. Und nun kann sich die reflektierte Führungskraft fragen, ob sie derzeit gerade die richtigen Punkte beleuchtet oder ob sie andere Punkte beleuchten könnte. Und wenn sie hier die Idee hat, was zu verändern, dann bieten sich wieder die entscheidbaren Entscheidungsprämissen, Kommunikationswege, Programme und Personal an, um strukturell zu verändern. Das erspart ein bisschen die Appelle an die Menschen und schützt ein bisschen vor der Frustration, die daraus folgen kann. Die systemische Art zu führen löst also Widersprüche, beispielsweise zwischen Kontrolle und Vertrauen, zwischen Stabilität und Veränderung, zwischen Nähe und Distanz und andere Paradoxien, die dir einfallen, nicht auf. Sie macht sie aber beobachtbar und damit handelbar. Man kann neue Entscheidungen treffen, die anders sind als die alten. Die müssen nicht besser sein, sie können im dümmsten Fall sogar schlechter sein. Aber mit der Art der Beobachtung und der Möglichkeit der Reflexion kann ich auch eine falsche Entscheidung wieder korrigieren. Und damit hat die systemisch arbeitende Führungskraft mit der Idee der Beobachtung zweiter Ordnung und mit der Idee, auch entscheidbare Entscheidungsprämissen verändern zu können, einfach einen größeren Handlungsspielraum als die Führungskraft, die sich als Führungskraft von Menschen versteht. Systemische Führung bedeutet letztendlich nicht das Verhalten der Menschen direkt verändern zu wollen, indem man sie motiviert, indem man sie mit Appellen konfrontiert oder vielleicht sogar als Coach mit ihnen arbeiten möchte, sondern systemische Führung heißt, die Bedingungen zu reflektieren und zu verändern, unter denen Verhalten entsteht. Das heißt, diese Führung gestaltet Erwartungsstrukturen, Entscheidungsprämissen und Kommunikationsräume und schafft damit den Raum, den die anderen Menschen brauchen, um darin das zu tun, was man gern haben möchte. Dadurch entsteht weniger Druck, sondern mehr Raum. Dadurch entsteht mehr intrinsische Motivation und es braucht weniger extrinsische, über deren Wirkung man sowieso geteilter Meinung sein kann, und dadurch in letzter Konsequenz eine klügere Kontextgestaltung. Beim Gestalten der Räume, in denen sich deine Mitarbeitenden toll entfalten können, wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, unternehme was, dein Heiko.